Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Meine Kollegin Britta Ficke ist ins Studio gekommen. Was erwartet uns denn bis 12 Uhr?
Unter anderem geht es um Antibiotika, um Methadon. Wir stellen eine Schweizer Studie zu Medizinrückständen in Gewässern vor. Konstanz hat als erste deutsche Stadt den kommunalen Klimanotstand ausgerufen und wir ziehen jetzt nach einem Jahr die Bilanz. Wir fragen, welchen Einfluss begrünte Dächer auf das Mikroklima in Städten haben, besonders in den heißen Sommern. Und im Verbrauchertipp geht es um die Steuererklärung. Arzneimittel und medizinisch wirksame Substanzen gelangen auf verschiedenen Wegen in die Umwelt und dort vor allem in die Gewässer. Ein Weg führt über die häuslichen Abwässer, weil Kläranlagen nicht alle Substanzen filtern oder unschädlich machen können. Arzneimittelwirkstoffe gelangen aber auch durch die Abwässer der Pharmahersteller in die Flüsse. Das Umweltbundesamt gibt an, dass in Deutschland 269 verschiedene Arzneimittelwirkstoffe oder deren Abbauprodukte in der Umwelt nachgewiesen wurden. Demnach wurden am häufigsten Antiepileptika, Blutdrucksenker, Schmerzmittel, Antibiotika und Beta-Blocker gefunden. Die höchsten Konzentrationen ließen sich aber für Röntgenkontrastmittel nachweisen. Das sind die Ergebnisse verschiedener Messuntersuchungen der Landesbehörden. Schweizer Forscher haben nun untersucht, wie die Gewässerqualität der Flüsse schon bei der Herstellung von Pharmazeutika beeinflusst wird. Karl-Friedrich Meurer berichtet.
Über die Gewässerbelastung durch die Pharmaindustrie weiß man bislang relativ wenig, erzählt der Umweltanalytiker Heinz Singer vom Wasserforschungsinstitut EAWAG in Dübendorf vor den Toren von Zürich. Der Grund, die Analyse der Abwässer war lange Zeit sehr schwierig. Zum einen handelt es sich dabei um sehr komplexe Gemische aus Ausgangsstoffen, Synthese, Zwischenprodukten und Endstoffen. Zum anderen verändert sich die Zusammensetzung entsprechend der Produktionszyklen der Firmen. Erst dank der hochauflösenden Massenspektrometrie lassen sich die Bestandteile der Abwässer genauer identifizieren, sagt Heinz Singer.
Es ist auch so, dass wir eben solche zeitlich sehr stark variablen Signale, die aus so einer chargenweisen Produktion kommen, mit dieser Technik jetzt auch besser abgreifen können. Und dadurch ist es vielleicht jetzt auch erst möglich, diese Fragestellung etwas umfassender anzugehen.
Mit seinem Team des Wasserforschungsinstituts EAWAG wollte Heinz Singer mehr erfahren über die Abwässer einer nicht genannten Pharmafirma im Einzugsgebiet des Rheins. Zwei Fragen standen im Mittelpunkt. Welche Substanzen werden in das Gewässer eingeleitet und findet man diese Stoffe auch flussabwärts noch?
Wir haben uns darauf konzentriert, zwei Kläranlagen zu untersuchen über 3 Monate hinweg. Die eine war als Referenzkläranlage eine kommunale Kläranlage, wo hauptsächlich häusliche Abwässer gereinigt werden und auf der anderen Seite eine Kläranlage, wo neben den Haushalten auch Industriebetriebe Abwasser ableiten.
Anhand der täglich entnommenen Proben konnten die Wissenschaftler 25 Stoffe identifizieren, darunter Antidepressiva und Opioide. Deren Konzentration im Abwasser der Pharmafirma war um ein Mehrfaches höher als in dem rein häuslichen Abwasser und konnte selbst flussabwärts noch klar nachgewiesen werden, so Umweltanalytiker Heinz Singer und nennt als Beispiel den Heroinersatzstoff Methadon.
Die von dieser Industriekläranlage abgeleiteten Methadonmengen waren so groß, dass man die noch in erheblicher Konzentration im Rhein bei Basel sogar noch detektieren konnten. Es waren insgesamt 12 Kilogramm, die etwa über 12 Tage abgegeben wurden. Ja, und diese 12 Kilogramm entsprechen etwa 250.000 Einzeldosen an Methadon und das ist dann doch erheblich.
Die Forscher konnten anhand ihrer Analysen auch auf Produktionszyklen in dem Pharmabetrieb schließen.
Die Produktion läuft an den meisten Standorten in der Schweiz chargenweise. Da wird halt zwischen 2 und 3, 4 Tage über Wochen hinweg ein Wirkstoff synthetisiert und dann kommt der nächste. Das Abwasser wird dann gereinigt und dann entsorgt. Und diese Frequenz, die sieht man dann eben auch. Und das ist eben anders wie in kommunalen Kläranlagen, wo der Eintrag doch eher kontinuierlich passiert über die vielen Haushalte, die Abwasser kontinuierlich über die Kläranlage abgeben.
Welchen Einfluss die Pharmaabwässer auf die Ökosysteme haben, war nicht Gegenstand der Studie, sagt Heinz Singer. Allerdings erscheint ihm angesichts der festgestellten Konzentrationen eine Optimierung der Abwasservorbehandlung in dem Pharmaunternehmen für angebracht.
Karl-Dietrich Meurer berichtete aus der Schweiz. Vor einem Jahr hat der Gemeinderat der Stadt Konstanz als erste deutsche Stadt überhaupt den kommunalen Klimanotstand ausgerufen. Und das einstimmig. Kommunen, hieß es in der Erklärung, seien von den Folgen des Klimawandels besonders stark betroffen. Städte und Gemeinden stehen deshalb auch besonders in der Pflicht, dagegen zu steuern. Nun ist ein Jahr vergangen und ich bin jetzt verbunden mit Thomas Wagner am Bodensee. Herr Wagner, was wurde in diesem Jahr denn unternommen, um die Folgen des Klimawandels abzumildern?
Naja, also dieser Beschluss hatte eine Außenwirkung und eine Innenwirkung. Die Außenwirkung vielleicht ganz kurz. Insgesamt 67 Städte bundesweit haben sich dem Konstanzer Vorbild angeschlossen, haben auch den kommunalen Klimanotstand ausgerufen von Erlangen bis Kiel. Aber ganz wichtig ist ja, was ist in Konstanz selber in diesem Jahr auf den Weg gebracht worden? Zum Beispiel hat man da eine eigene Stabsstelle für Klimaschutz im Rathaus eingerichtet. Alle Gemeinderatsbeschlüsse, wirklich alle, müssen daraufhin überprüft werden, wie sie sich aufs Klima einwirken. Ganz konkret werden derzeit 1000 Klimabäume auf dem Konstanzer Stadtgebiet gepflanzt. Die sollen das CO2 bieten. Und es ist eine eigene Taskforce mit Experten eingerichtet worden, die sich überlegt, wie eine Stadt wie Konstanz klimaneutral oder vielmehr klimaschonend agieren kann. Insgesamt geht es da um 70 einzelne Projekte, so Uli Burchardt, Oberbürgermeister der Stadt Konstanz.
Da waren sehr kleine dabei. Ich habe meinen Dienstwagen abgeschafft. Da waren sehr große dabei. Wir haben im Ergebnishaushalt den verfügbaren Betrag für Klimaschutz verdreifacht auf rund 5 Millionen und viele Investitionen geplant. Und wir haben Leute eingestellt im Bereich Klimaschutz. Wir haben die Solarpflicht für Neubauten eingeführt. Wir haben im Bereich Mobilität sehr viel gemacht und wären jetzt eigentlich Anfang Mai zum Jahrestag, hätten wir das große Projekt Stadtwandel gestartet, das dann eben auch mit großen Aktionen in der Stadt die ganze Bevölkerung mitnehmen sollte. Das haben wir jetzt wegen Corona gerade leider verschieben müssen aufs nächste Frühjahr. Klimaschutz bleibt ganz oben auf der Prioritätenliste.
Ja, und da war ein Stichwort genannt, zum Beispiel Solarpflicht. Das war einer der ersten Beschlüsse, die der Gemeinderat gefasst hat. Und was das bedeutet, das erklärt Manuel Östringer von der Fridays for Future Bewegung, die eigentlich diesen Konstanzer Gemeinderatsbeschluss auch mit angestoßen hat.
Wenn jemand ein Grundstück von der Stadt kauft oder pachtet, um da ein Haus drauf zu bauen, dann muss er prüfen lassen, ob eine Solaranlage auf dem Dach wirtschaftlich wäre, also ob sie sich in den nächsten 20 Jahren abbezahlen würde. Und wenn sie sich abbezahlt, dann muss eine Solaranlage aufs Dach kommen.
Ja, also eine ganze Fülle, ein ganzer Strauß von Dingen, die da in diesem Jahr tatsächlich auf den Weg gebracht worden sind.
Bäume, die bei der Photosynthese CO2 binden sollen, neue Solaranlagen auf den Dächern. Kann man denn nach einem Jahr tatsächlich schon irgendwelche Erfolge messen bei der CO2, beim CO2-Ausstoß oder bei irgendwelchen anderen klimarelevanten Gasen?
Naja, das ist einfach schwierig, weil die Veränderungen, die gehen halt eher sehr langsam vonstatten. Also das Einzige, was man eigentlich fassbar messen kann, ist zum Beispiel, dass der öffentliche Nahverkehr deutlich stärker genutzt wird in Konstanz nach diesem Beschluss. Das ist das eine. Das andere ist, dass das Autofahren schwieriger gemacht worden ist in Konstanz. Da hat man Verengungen eingebaut und Parkflächen reduziert und Straßen gesperrt. Allerdings, wenn man bis vor kurzem noch in Konstanz hineingefahren ist, so richtig gemerkt hat man das dann nicht, weil ja eben Konstanz wegen der Grenzlage zur Schweiz ist sehr stark von Schweizerinnen und Schweizern frequentiert worden ist. Das ist jetzt weggefallen. Also das merkt man natürlich, jetzt ist Konstanz fast nachgerade leer. Aber im Normalzustand, so richtig spürbar war das bislang noch nicht. Aber die Experten sagen, das dauert eben ein Weilchen.
Damals war es ja vor allem die Fridays for Future Bewegung, die in Konstanz Druck gemacht hat auf die Politiker, sodass die dann einstimmig zu dem Beschluss kamen, den kommunalen Klimanotstand auszurufen. Sind denn die, ja, meist jüngeren Bürgerinnen und Bürger von Fridays for Future zufrieden mit den Ergebnissen bisher?
Also denen ist das alles nicht, geht das nicht weit genug und da gäbe es noch viel Luft nach oben. Gerade in diesen Tagen wurde eine Resolution überreicht an die Vertreter des Rathauses, wo man gesagt hat, das 1,5-Grad-Ziel, das ja dem Konstanzer Gemeinderat zugrunde liegt, dass man also praktisch auf kommunaler Ebene dazu beitragen muss, dass der Klima, dass die Temperaturerhöhung nicht die 1,5 Grad übersteigt, das sei längst nicht genügend. Eine Stadt wie Konstanz, die müsse tatsächlich in sich bis 2030, und das ist ja relativ eine kurze Zeit, klimaneutral werden. Und warum das so ist, das erklärt nochmal Manuel Östringer von der Fridays for Future Bewegung Konstanz.
Dann, wenn man diesen Beschluss hat, dann kann man ausgehend davon zurückrechnen und schauen, okay, wenn wir in 10 Jahren eine klimaneutrale Energieversorgung haben müssen, was bedeutet das denn für die nächsten 2 Jahre, für die nächsten 5 Jahre? Und erst dann kann man auch wirklich klar sagen, das Tempo, was wir haben, ist okay oder ist nicht okay.
Naja, aber dem hat Uli Burchardt, der Oberbürgermeister, schon was entgegenzusetzen.
Und für mich geht es da um eine Frage. Wenn ich heute Klimaneutralität erklären möchte zum Ziel, dann muss ich Ausgleichszahlungen vornehmen. Also den sogenannten Ablasshandel, sagt man ja ein bisschen abfällig. Und wir wollen aber einen echten, selbst erarbeiteten, nachhaltigen Lösungsweg haben. Das geht nicht in der Geschwindigkeit, wie Fridays for Future sich das da wünschen würden, sondern wir brauchen sicher noch dieses Jahr, um genug Expertise von außen überhaupt zu bekommen. Wir sind immer noch auf der Suche nach Unterstützung bei der CO2-Bilanzrechnung für die Stadt Konstanz. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt, um dann wirklich zu wissen, wo stehen wir und in welchen Schritten kommen wir weiter. Und solange wir das nicht wirklich nachrechenbar machen können, bin ich der Meinung, dürfen wir auch nicht Klimaneutralität versprechen. Im Ziel sind wir völlig einig.
Also nach einem Jahr ist noch viel Arbeit für die nächsten Jahre in Konstanz.
Die Stadt hat als erste Deutschstadt den kommunalen Klimanotstand ausgerufen. Eine Bilanz habe ich mit Thomas Wagner gezogen. Die Sommer werden in der Tendenz immer heißer und das belastet vor allem die Bewohner der Innenstädte, in denen der Asphalt aufheizt und nicht einmal mehr die Nächte ausreichend abkühlen. Parks und Flüsse wirken da wie kühlende Schneisen, aber auch begrünte Dächer spielen eine Rolle im städtischen Mikroklima. Forscher verschiedener Disziplinen der Technischen Hochschule Bingen untersuchen, welche Rolle sie spielen. Anke Petermann hat die Versuchsanlage auf einem Dach besucht.
Kohlpflanzen blühen gelb und sind hochgewachsen. Der scharfe Mauerpfeffer wächst bodennah und dickblättrig. Die Binger Forschercrew aus Professoren und Doktoranden hat die 100 Quadratmeter Dachgartenversuchsfläche samt Klimastationen in Brusthöhe auf einem Parkplatz errichtet, zwecks besserer Kontrollierbarkeit. Warum sie sich für essbares Dachgrün entschied, begründet die Landschaftspflegeprofessorin Elke Hietl so.
Naja, da war die Überlegung, die Dachbegrünung insgesamt ein bisschen attraktiver zu machen. Es wird ja nicht allzu viel begrünt. Leider werden nach den neuesten Zahlen nur 5-10% der neu errichteten Dachflächen jährlich in Deutschland tatsächlich begrünt. Und da war eben die Überlegung zu gucken, wie kann man das mehr unter die Leute bringen und solche essbaren Pflanzen wie der Kohl zum Beispiel oder Kräuter, die blühen, auch für die Insekten wichtig sind. Also das war so ein bisschen der Grund, warum wir das so kombiniert haben mit solchen Pflanzen, die andere Vorteile haben, besonders trockenresistent sind.
Weil die bislang auf Dächern üblichen dürreresistenten Sukkulenten wenig verdunsten und kaum kühlen, haben die Forscher eine Mischung aus mehr und weniger transpirierenden Pflanzen ausgewählt. Eine sogenannte semi-intensive Dachbegrünung, die auch in Trockenperioden Verdunstungskühle verströmt, dafür allerdings bewässert werden muss.
Die Pflanzen betreiben weiter Photosynthese, verdunsten weiter, sind ja auch zum Teil zumindest Pflanzen mit größeren Blattoberflächen, die also auch eine entsprechende große Verdunstungsleistung haben. Die sollen dann eben diese Klimaanpassung in den Innenstädten besser bewerkstelligen als die bisherigen extensiven Dachbegrünungen.
Das dickblättrige Sedum schließt während der Trockenperiode die Poren. Thymian und Lavendel, Borretsch und Kartäusernelke dagegen transpirieren. Und, so Klimaschutzprofessor Oleg Panferov,
die Transpiration entzieht die Wärme aus der umgebenden Luft. Dann wird Luft dann entsprechend kühler und dann hoffen wir auch, dass die Mikroklima dann sich abkühlt dadurch. Wir hoffen, dass diese semi-intensive Pflanzen zumindest ein paar Grad uns Abkühlung dann bringen. Direkt auf dem Dach. Und in der Umgebung lassen wir uns überraschen, wie viel das bringt für die Umgebung.
Panferov deutet auf zwei Wetterstationen. Eine auf dem Asphalt des Parkplatzes, die andere mitten im Dachgrün.
Thermometer und Feuchtigkeitsmessgerät, also die stehen direkt in der Nähe von der Oberfläche. Das heißt, wenn da Kühlung entsteht, die Kühlungseffekte entstehen, dann können wir das direkt messen.
Außerdem ermitteln Studierende Vergleichswerte zur mikroklimatischen Kühlung mit Handmessgeräten. Sie messen, ob die Dachgrünhälfte mit oberirdisch verlegt Bewässerung oder die anderen 50 Quadratmeter mit unterirdisch verlegten Schläuchen kühler wird. Und wie sich Kleinflächen mit bodennahem Sedum zu Bereichen mit höher wachsenden Blühpflanzen verhalten. Involviert in die Dachgrünforschung ist auch Martin Pudlik, Professor für regenerative Energiewirtschaft.
Wir beschäftigen uns von der Energie- und Gebäudetechnik damit. Habe ich vielleicht die Möglichkeit, die Kühllast zu reduzieren? Das heißt, muss ich weniger Klimaanlagen laufen lassen? Und ich muss auch natürlich bewerten, wenn ich im Sommer die Dächer bewässern muss, muss das Wasser ja auch irgendwo herkommen. Das sind so Aspekte, die muss man ganzheitlich betrachten. Sonst kommt man zum falschen Ergebnis.
Im Binger Versuchsdachgrün ermitteln Sensoren Trockenphasen. In diesen wird mithilfe Solarenergie gespeister Pumpen sparsam bewässert, und zwar mit Regenwasser aus Tanks. Was seine Hoffnung auf Kühleffekte fürs Gebäude begründet, schildert Martin Pudlik so.
Ich habe auch ein Substrat, was mit Wurzelgeflecht durchsetzt ist, und ich habe Pflanzen, die auch verschatten, also ähnlich, als hätte ich zum Beispiel eine Jalousie vor dem Fenster. Diese Effekte müssen wir dann versuchen herauszufiltern und zu messen. Was man immer bedenken muss, jede Maßnahme konkurriert ja mit anderen Maßnahmen. Das heißt, alternativ zu einem Gründach könnte ich auch PV-Paneele installieren.
Photovoltaik, um Gebäude mit Hilfe regenerativer Energie zu kühlen, könnte in niederschlagsärmeren Gegenden der Welt überlegen sein, mutmaßt Pudlik. Auf die intelligente Kombination wird es ankommen, ist seine Hypothese.
Anke Petermann berichtete, Kunden des insolventen Reiseveranstalters Thomas Cook können seit heute Online-Erstattung vom Bund beantragen. Justizministerin Christine Lambrecht sagte, dass Kunden, die Schäden erlitten haben, die Differenz zwischen ihren Zahlungen und dem, was sie von der anderen Seite zurückerhalten haben, das wird jetzt vom Bund ausgeglichen. So viel zur aktuellen Meldung. Menschenaffen sind den Menschen in vielen Dingen und natürlich auch genetisch sehr ähnlich. Und deshalb können sie sich genauso mit dem neuen Coronavirus infizieren wie wir. Für die ohnehin schon bedrohten Orang-Utans stellt dieses Virus also eine zusätzliche Bedrohung dar. Lena Bodewein berichtet.
Orang-Utans leben hoch in den Bäumen, meist allein oder als Mutter mit Kind. Sie sind auf natürliche Weise in Isolation. Trotzdem sind diese Tiere nicht nur in Gefahr durch Wilderer und Abholzung der Regenwälder, sondern auch durch das Coronavirus. Der wissenschaftliche Konsens sei klar, sagt Ian Singleton.
Wir müssen davon ausgehen, dass Orang-Utans und auch fast alle anderen Primaten hier an Covid-19 erkranken können. Die Frage ist nicht ob, sondern wann das geschieht.
Auf Sumatra leitet Ian Singleton das Sumatra-Orang-Utan-Schutzprogramm SOCP. Der Zoologe weist auf die Ähnlichkeiten im Erbgut zwischen Menschen und diesen Menschenaffen hin, die 97% des Genmaterials teilen. Auch das Enzym, das als Eintrittspforte für das Coronavirus in die Lungenzelle gilt.
Da wir annehmen, dass das Virus nicht verschwindet, sondern für Monate, Jahre oder für immer besteht, ist es unvermeidlich, dass sich Primaten und damit Orang-Utans anstecken.
Eine zerstörerische Gefahr. Vom Sumatra-Orang-Utan gibt es noch etwa 13.000 Exemplare und vom Pongo tapanuliensis sogar nur 800. Dieser Tapanuli-Orang-Utan ist erst 2017 bekannt und als eigene Art beschrieben worden, die siebte Menschenaffenart überhaupt. Doch er ist nicht nur bedroht, weil in seinem bergigen Lebensraum im Batang-Toru-Wald ein Wasserkraftwerk gebaut werden soll, sondern eben auch durch das Coronavirus.
Es reicht, wenn ein paar Dutzend oder 100 Tiere sterben, dann verhindern Inzucht und andere Faktoren, dass die Population sich erholt und bei einer Zahl von nur 800 Exemplaren kann der Tapanuli-Orang-Utan effektiv aussterben.
Seit Mitte März sind die Nationalparks auf Sumatra und Borneo geschlossen, seit die indonesische Regierung Schutzmaßnahmen verhängt hat. Somit kommen keine Touristen zu den Fütterstationen in den Wäldern, an denen Orang-Utans manchmal auftauchen. Das Problem ist, dass so nur noch wenige Wildhüter in den Parks aufpassen. Illegale Abholzer und Wilderer haben es jetzt leichter. Die Tiere in der Wildnis sind das eine, das andere sind die in den Schutzeinrichtungen. Sobald die Epidemie in Indonesien ankam, haben wir reagiert. Nur noch wenige Mitarbeiter haben Kontakt zu den Orang-Utans, nur wenige dürfen sie füttern oder die Käfige reinigen. Die Tiere müssen leider in den Käfigen bleiben, aber unser Tierarzt untersucht sie täglich. Reni Jojo Asmoro arbeitet bei der internationalen Orang-Utan-Stiftung OFI auf Borneo. Sie haben derzeit 300 Tiere in ihrer Obhut. Verletzte, Gewilderte und Orang-Utan-Kinder, deren Mütter getötet wurden. Wir sind in dieser Covid-19-Situation extra vorsichtig und kontrollieren die Gesundheit unserer Mitarbeiter genau, damit sie die Orang-Utans nicht anstecken. Mitarbeiter tragen Masken, Handschuhe, desinfizieren ihre Kleidung und Schuhe. Das Futter wird gereinigt. Kein offizieller Besucher, egal wie wichtig, ist zugelassen. Bisher haben wir aber noch von keinem infizierten Orang-Utan irgendwo gehört. Zum Glück. Bei Dr. Reni auf Borneo, wie auch auf Sumatra beim Schutzprogramm SOCP, ist bisher kein Krankheitsfall aufgetreten. Doch Wilderer lassen sich schwer aufhalten. Darum gibt es weiterhin Orang-Utan-Babys, die als exotische Haustiere gehandelt werden sollten. Weil Orang-Utan-Mütter ihre Kinder niemals loslassen, bringen die Wilderer sie um und nehmen die Babys mit.
Lena Bodewein berichtete. Steuererklärung macht wohl niemand gerne, aber es kann sich lohnen. Was Sie beachten müssen und was sich geändert hat, schildert Brigitte Scholtes.
Die erste Änderung, die sofort auffällt, sind die Formulare für die Steuererklärung. Einen vierseitigen Mantelbogen gibt es nicht mehr, sondern nur noch zwei Seiten. Übrigens unabhängig davon, ob man online mit Elster, dem Portal der Finanzverwaltung, arbeitet oder traditionell mit Papierformularen. Die Angaben auf dem Mantelbogen werden ergänzt durch verschiedene Anlagen, erklärt Udo Reuß vom Verbraucherportal Finanztipp.
Es gibt also 6 neue Anlagen, zum Beispiel für die Sonderausgaben, für die außergewöhnlichen Belastungen, für die haushaltsnahen Aufwendungen, das sind diese Handwerkerkosten und die haushaltsnahen Dienstleistungen. Und die gehören halt jetzt genau in diese Anlagen und nicht mehr in diesen Mantelbogen, in diesen Hauptvordruck.
Der Steuerpflichtige kann sich also nicht mehr an den Vordrucken des Vorjahres orientieren, sondern muss sich die passende Anlage heraussuchen. Anders als bisher muss jeder Arbeitnehmer nun den Hauptvordruck und mindestens die Anlage für die Lohneinkünfte ausfüllen, denn die vereinfachte Steuererklärung ist abgeschafft. Auffällig sind auch dunkelgrüne Felder auf den Vordrucken. Die stehen für die Daten, die das Finanzamt schon elektronisch vorliegen hat, etwa vom Arbeitgeber oder dem Rentenversicherungsträger, erläutert Uwe Rauhöft, Geschäftsführer des BVL, des Bundesverbands Lohnsteuerhilfevereine.
Der Hintergrund ist natürlich, dass der Bürger trotzdem für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Daten verantwortlich bleibt. Aber trotzdem will man ihm das Leben etwas erleichtern und hat deswegen auf den Papiervordrucken zumindest jetzt kenntlich gemacht durch dunkelgrüne Felder, dass das die Angaben sind, die schon vorliegen. Und wenn er weiß, dass der Arbeitgeber, die Rentenstelle oder auch eben der Sozialleistungsträger die Daten richtig gemeldet haben und eben sehe, jawohl, die sind vollständig, dann brauche ich diese nicht mehr eintragen.
Änderungen sollte man also eintragen, dann aber wird der Antrag wahrscheinlich wieder von einem Finanzbeamten geprüft und nicht nur maschinell. Belege müssen der Steuererklärung nicht mehr beiliegen. Aufbewahren muss der Steuerpflichtige sie aber auf jeden Fall, denn das Finanzamt kann sie anfordern. Udo Reuß von Finanztipp.
Wenn Sie zum ersten Mal so ein häusliches Arbeitszimmer geltend machen oder wenn Sie eine doppelte Haushaltsführung haben, also das heißt, aus beruflichen Gründen haben Sie noch eine zweite Wohnung und das passiert eben zum ersten Mal, dann macht es Sinn, wenn Sie die Belege gleich von vornherein mitschicken, weil das Finanzamt wird höchstwahrscheinlich die sowieso sehen wollen.
Auch im Steuerrecht hat es einige Änderungen gegeben. Darauf weist Uwe Rauhöft vom BVL hin.
Vermieter, die jetzt einen neuen Wohnraum geschaffen haben, sollten beachten, dass es seit dem letzten Jahr eine neue Sonderabschreibung gibt für Mietwohnungsneubau. Eltern, die volljährige Kinder haben, die noch in der Ausbildung sind, sollten berücksichtigen, dass sie in vielen Fällen die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge ihrer Kinder in der eigenen Steuererklärung berücksichtigen können. Dort haben wir jetzt eine klarere gesetzliche Regelung.
So bleibt auch das Jobticket, das man zusätzlich zum Lohn erhält, steuer- und beitragsfrei. Und wer 2019 zum ersten Mal einen Elektrodienstwagen bekommen hat, der muss den nicht mehr mit 1%, sondern nur noch mit 0,5% versteuern.
Was Sie bei der Steuererklärung neu beachten müssen, das schilderte uns Brigitte Scholtes im Verbrauchertipp.
Vielen Dank, das war Britta Fecke mit den Umwelt- und Verbraucherneuigkeiten. Der Vormittag im Deutschlandfunk geht damit zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch einen schönen Tag wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.